herzlich willkommen zu Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast von und mit Martin Lüthe und
Rudolf Lüthe.
In Folge 26.
Genau.
Durch war zwei.
Also, du machst aber heute ein ziemliches Theater.
Ziemlich Radau. Aber das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass ich gerade wieder, just mal wieder von so einem Magen-Darm-Virus zurückkomme. Also, gerade wieder genesen bin und jetzt wahrscheinlich mit etwas zu viel Euphorie in die erste Freizeittätigkeit gehe, die der ich jetzt nachgehen darf, nämlich mit dir nochmal eine Folge aufnehmen.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Also Folge 26 von Nah Genug und wir hatten...
wir sollten das dann ein Vater-Sohn-Podcast.
Habe ich schon gesagt.
Hast du schon gesagt.
Also, deine Ohren sind zu langsam für die Geschwindigkeit meiner Lippen.
Ja, man könnte auch sagen, du quatschst zu schnell.
Das kann man auch sagen, das höre ich öfter. Also Folge 26 und du hattest schon mal öfter so angeteased, dass es endlich Zeit ist für Roberto Baggio die Folge.
Ja, genau. Ich finde, dass das wird von dir immer wieder so angedeutet, dass das mal behandelt werden sollte. Und das finde ich also als ein einziges Thema, das einzige Thema für einen ganzen Podcast ein bisschen mager.
Ja.
Und deshalb hatte ich ja gedacht, man könnte es einbetten in einen größeren Kontext.
Und der Kontext, auf den wir uns geeinigt haben, in dem das jetzt stattfinden soll, Roberto Baggio, die Folge, kurz vor Weihnachten. Nee, das ist jetzt die Folge mit dem Titel Helden und Schurken.
Genau.
Ja. Und ich glaube, erfahrungsgemäß machen wir das ja so, dass wir beide am Anfang mal sagen, was uns so ein bisschen daran interessiert. Und dann kann ich ja gleich mal anfangen damit.
Vielleicht. Ja, tu das, finde ich.
Also, Helden und Schurken, ich glaube, wir haben da auch schon mal in einer Folge so ein bisschen drüber geredet. Wenn ich mich nicht total vertue, haben wir ja schon mal so ein bisschen über die Heldenreise geredet, in irgendeinem Kontext.
Das kann sein, ja.
Ne? Und, ja. Und deshalb klar, für mich irgendwie als kulturwissenschaftlich trainierte Person ist das so ein bisschen natürlich die Frage nach der Funktion von Erzählungen über Helden und Schurken in den jeweiligen Kulturen. Dazu kann man was sagen. Und auch sozusagen, glaube ich, die verschiedenen Arten und Weisen, auf die das rezipiert wird. Und das war ja, glaube ich, das, was dich auch so dazu bewegt hat, mal dieses Thema vorzuschlagen, weil der Eindruck besteht, dass zwischen uns beiden, ich glaube, das ist jetzt nicht repräsentativ für die Generation oder so, der Umgang mit diesen typischen Erzählungen, in denen so typische Helden- und Schurkenfiguren auftauchen, sehr unterschiedlich ist.
Das glaube ich
auch. Also, und zwar in dem Sinne, dass ich da sehr viel mehr immersiv bin, also da mich sehr viel mehr reinfühle und du da deine Distanz behältst. Also so diese konventionellen Helden oder sogar die Superhelden oder die Helden von Science-Fiction-Filmen oder aus dem Märchen oder aus so Fantasy-Erzählungen und so, das ist dir alles ein bisschen fremd und da hast du den Eindruck, das ist bei mir anders. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass das stimmt, glaube ich, also das ist so die persönliche Dimension, die einen daran interessieren kann. Und dann ist natürlich auch so ein bisschen, finde ich, in so einem intergenerationellen Podcast auch so ein bisschen spannend, weil ich glaube, dass ja oft sozusagen jede Generation auch spezifische Helden hat und oft auch die, glaube ich, die Schurken eher sucht in den Generationen vorher.
Also, jetzt wird es aber heiter.
Ja, jetzt wird es heiter, genau. Ja, aber ist ja so. Also ich glaube, wenn man so Leute, die so in meinem mittleren Alter sind, Lebensalter, danach fragt, ob ihre Eltern eher Helden oder Schurken für sie sind, weiß ich nicht, wie das ausgeht. Oder die Generation der Eltern, man kann das ja auch allgemeiner machen.
Gut.
Ne? Und und dann gibt's natürlich für mich auch noch Roberto Baggio. Also sozusagen, aber jetzt also nur als ein Beispiel für einen Helden, der jetzt ja nicht im traditionellen Sinne rein narrativ ist. Natürlich funktioniert Fußball auch über Erzählungen und so. Und die Erzählung um Roberto Baggio ist, glaube ich, auch das, was ihn für mich zu so einem quintessentiellen Helden werden lässt, aber ist ja natürlich eine reale Figur, also die SportlerInnen können ja auch HeldInnen sein.
Ja, klar. Also,
und natürlich super spannend daran, und das ist sozusagen, glaube ich, so wäre eine der ersten Beobachtungen, ist natürlich die Genderung von Helden und Schurken.
Ja, ja, dass es mehr männliche Helden gibt als...
Zumindest sozusagen konventionalisiert, und dass die Frauenrolle in diesen Heldenerzählungen oft so eine
Bewundererin.
Ja, Bewundererin oder Unterstützerin, Sidekick oder halt... oder nur sozusagen romantisches Gegenbild zu.
Ja, jetzt muss ich sozusagen meine böse Absicht sozusagen offenlegen. Ich habe das ursprünglich vorgeschlagen, weil ich hoffte, du würdest eine Menge solcher komischen Helden hier präsentieren und ich würde mich ironisch darüber hermachen. Dann aber, als ich mich vorbereitet habe, und das habe ich wirklich ernsthaft getan, da dachte ich, das ist ein Thema, das auch eine tiefe Dimension hat. Und die beschränkt sich in meiner Sicht nicht auf diese Kulturfiguren aus Science Fiction und Fantasy, sondern ich glaube, dass gerade in der aktuellen Situation wir feststellen können, dass Heldenverehrung und Schurkenbeschimpfung oder Verachtung ein zentrales Element des politischen Diskurses geworden ist. Und das finde ich sehr problematisch. Will dann daher dazu auch noch was sagen, warum ich das so problematisch finde. Insgesamt.
Weil es nicht maßvoll ist. In a nutshell, weil es
nicht. So kannst du mir natürlich immer die Nase langziehen. Wäre aber jetzt nicht meine erste Beschreibung gewesen. Meine erste Beschreibung ist, dass ich in der Verehrung von Helden eine Art von, sagen wir mal, Trivialisierung von Autoritäten sehe. Und ich finde, man muss als moderner, aufgeklärter, mündiger Mensch sehr vorsichtig sein, sehr distanziert sein gegenüber allem, was mit Autoritäten zu tun hat. Und ich sehe in bestimmten Formen des politischen und auch anderen Heldentums eine Art Wiederauflebung, ein Wiederaufleben von voraufklärerischen Autoritätsfiguren. Ja? Und ich finde, diese Orientierung an solchen Figuren problematisch und da will ich gerne was zu sagen. Ansonsten antworte ich jetzt erst einmal pauschal auf den von dir geäußerten Verdacht. Ja, ich bin in gewisser Weise, und das irritiert mich manchmal selber, sehr realitätsfixiert. Mir sind Geschichten, die von Helden und Heldinnen handeln, aber auch von abgrundbösen Schurken und die in Welten spielen, wo bestimmte soziale und sogar physikalische Gesetze nicht mehr so richtig gelten, völlig fremd. Und dann frage ich mich, brauche ich solche Gegenwelten? Und da muss ich sagen, nee. Und indem ich diese Gegenwelten nicht brauche, brauche ich auch diese Helden und diese Schurken nicht. Aber ich stelle fest, und das ist jetzt ein Grund, warum ich da mit dir drüber sprechen will, dass das ein großer Kulturbereich ist, der insbesondere, aber nicht ausschließlich, aber insbesondere in der jüngeren Generation oder sagen wir mal in der mittleren Generation eine große Bedeutung hat. Also es gibt ja sehr viele Fantasy-Produkte und sehr viele, wie da heißt das andere, Mysteries oder so etwas, die für mich irgendwie in den Bereich Kinderkram abgestempelt sind und bei dir offenbar nicht.
Ja, ist interessant. Ja, ich finde das ja, ich meine, wir haben ja schon privat uns öfter mal drüber unterhalten. Ich finde das so eine interessante, ihr habt das ja beide, also also sowohl du als auch die Mama, dass ihr so, also dass ihr so einen Realismus, so ein weirdes Verständnis von realistischem Erzählen, meiner Meinung nach, ja.
Und deshalb, du bist provokant hier.
Ja, ich weiß, aber also es ist ja immer, also es ist ja auch so interessant, deshalb könnt ihr auch so nicht so viel mit postmoderner Literatur anfangen oder so, sagen wir mal, mit so dezidiert postmodernistischen Texten, ne? Wo ihr dann am Ende von einem Buch steht und dann habt ihr irgendwie nicht das Gefühl, da hat jetzt jemand eine Geschichte erzählt, die ist realistisch und da hat A nach B geführt und B nach C und C nach D und so. Das ist mir schon öfter aufgefallen, was mir immer wieder auffällt bei der bei der Mutter. Also wir haben jetzt ja gerade auch über diesen neuen Baz Luhrmann, hatte ich ja diesen Elvis-Film mal erzählt, weil ich den jetzt so ansatzweise mal geguckt habe, aus Seminarvorbereitungsgründen auch. Und ist ja irgendwie toll und so. Aber ich gucke den halt ganz anders als die Mutter. Die Mutter war dann immer, sie redet dann, das geht ganz schnell bei ihr, sie redet dann über diese Figur der Mutter in diesem fiktionalen Film halt, als sei das die Mutter. Sozusagen, sie sagt dann, und diese Mutter. Und man merkt halt ganz genau, das ist halt, als würde die Mutter über ihre Nachbarin reden. Ne? Und das ist halt für mich dann so, ja, weil da natürlich, da finden Fiktionalisierungsprozesse statt, die ihr aber nach wie vor für realistisch haltet. Und da würde ich dann immer sagen, das ist schon auch, das könnte man auch eine Form von naiver Rezeption nennen, weil natürlich Filme trotzdem ganz, ganz viel erzählen und sozusagen auch, ja, und so ideologisch einem mit auf den Weg geben in den Fiktionalisierungsprozessen und in den Ästhetisierungsprozessen, die das eben, das ist dann eben nicht einfach sozusagen wie die Quellen einer autobiografischen oder eines biografischen Textes lesen, so.
Ja, ja.
Ne? Und selbst das ist, also und über Autobiografie und so ist super viel geschrieben worden, ne, das, oder, ne, Autofiktion und so, das sind alles super komplizierte Genres und ich glaube, mit dieser einfachen Gegenüberstellung, die du ja auch so schon angesprochen hast, mit da gelten dann physikalische Gesetze nicht oder es gibt eben Leute, die haben Superkräfte oder irgendwie sowas oder die sind, ganz oft ist es ja so der Topos, die sind der Auserwählte oder die Auserwählten oder sowas und haben halt schicksalhaft irgendwas mitbekommen. Damit könnt ihr dann nichts mehr mit anfangen irgendwie. Dabei sind die Texte ja, also ich rezipiere die und die allermeisten Leute rezipieren die ja auch so irgendwie metaphorisch oder figurativ oder allegorisch oder sowas. Ne? Die Texte erzählen ja trotzdem oder behandeln ja trotzdem Probleme, die man allegorisch ja auch, also mit denen man sich identifizieren kann, auch wenn man jetzt selber keine Superkräfte hat und fliegen kann. Ne? Also da hört ja die Relevanz dieser Texte nicht auf. Und das ist, glaube ich, so eine interessante, sind wir, da, ja, da haben wir, das ist einfach eine Frage von Präferenzen, glaube ich, und Geschmäckern. Und es ist für mich nur immer wieder frappierend, weil man, wie gesagt, bei diesen Biopics ist es für mich immer das Paradebeispiel, wie die Mutter dann, die ja auch super viele Texte liest und sehr belesen ist, eine super schlaue Frau, dann pendelt diese Erzählung über die Texte wirklich so zwischen, als hätte man dann so quasi durch ein Schlüsselloch in das Leben realistisch und wahrhaftig existierender Personen geguckt. Und das ist für mich dann immer interessant. Ne?
Ja, pass auf, also möchte ich gerne was zu sagen. Mhm. Also man müsste ja eigentlich die Mutter jetzt ob sie sich da richtig beschrieben fühlt. Klar wissen auch wir, dass es einen Unterschied zwischen Fiktion und Realität gibt.
Klar, ne? Nee, keine Frage.
Dennoch, also jetzt spreche ich mal nur für mich und ich denke, ein Teil dessen, was ich jetzt sagen werde, würde auch die Ursula unterschreiben. Dennoch finden wir Filme in dem Maße interessanter, wie sie uns unmittelbar einen Bezug zur erlebbaren Wirklichkeit anbieten. Und jetzt rede ich nur für mich. Mhm. Ja? Für mich ist das so. Ich finde die normale Wirklichkeit so spannend, so vielfältig, so aufregend, so undurchsichtig und kompliziert, dass ich keinen Bedarf habe, noch weitere Welten zu haben. Mhm. Mir genügt als Untersuchungs- und Erlebnisfeld wirklich diese Wirklichkeit. Und dann kann man natürlich, wie du sagst, kann man natürlich auch in metaphorischen und allegorischen Welten alles Mögliche lernen für die Wirklichkeit, von der ich hier spreche. Aber ich finde, das ist nur ein Umweg. Mhm. Ja? Wozu brauche ich diese Leute und diese Figuren und diese Geschichten, wenn die historische und die aktuelle Wirklichkeit so vielfältig und so aufregend und so undurchsichtig und spannend ist, dass ich da genug mit zu tun habe.
Ja klar, aber brauchen ist ja das eine, ist ja auch die Frage, es geht ja auch um Unterhaltung. Also ich meine, es fängt ja an mit der Ilias und sowas und der Odyssee. Da tauchen ja auch mythische Figuren auf. Also die Mythenerzählung hat es ja immer gegeben und ich glaube, ein Grund ist halt, dass man das unterhaltsam finden kann. Sozusagen, wenn Leute auf eine kreative Welt Welten erfinden, die jenseitig unserer sind. Also könnte ich jetzt auch sagen, die Bibel ist ja auch ein Paradebeispiel für sowas, ne?
Ja.
Und dass man dann, ne, also ich meine, lese mal diese abgefallenen Texte im Johannesevangelium, wenn die Welt dann zugrunde geht.
Mit ja, habe ich vermieden bisher.
Genau, ja, genau. Und dieses, das ist halt, das ist ja im Prinzip genau das. Und ja, und jetzt kann man natürlich sagen, das braucht, also ich, klar, kann man das unterschreiben, das braucht man nicht. Aber es ist natürlich gleichzeitig so, es ist eben eine Geschmacksfrage von dem, was man unterhalten findet. Und es ist sicherlich, glaube ich, auch so, es ist natürlich ein eigenes sozusagen, oder es verlangt ein eigenes Maß an, ne, nochmal Kreativität, eine Welt
ja,
zu entdecken,
stimmt,
jenseits der
stimmt.
eigenen Vorstellungskraft, für die man aber dann auch natürlich versucht, Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten und Regeln und so abzuleiten, ne,
ja.
und zu etablieren. Und das, und ich finde, da gibt's, also deshalb ist mir das oft nicht genug, wenn es dann heißt, es ist dann eben Kinderkram, sondern
naja.
Das ist einfach.
Und das
war
aber auch cool.
Nee, ich weiß, aber es ist ja oft so. Also es ist ja auch, also ich meine, in der konservativ-traditionellen Literatur- und Kulturkritik ist es ja immer so gewesen. Ne? Also das, du, also man, ne, ein Thomas Mann kriegt natürlich eher irgendwelche Preise als ein Stephen King oder so,
ja.
ne? Oder eine J.K. Rowling, und ich meine, die ist jetzt aus anderen Gründen super problematisch, ja, die kann ja halt diese Bestseller-Bücher schreiben, ja, und trotzdem würde die niemals irgendwelche großen Literatur, also die hat sie vielleicht bekommen, aber die kriegt ja nicht genau die gleichen prestigeträchtigen Preise. Also es gibt diese Unterscheidung und wie genau das aufrechterhält im Prinzip von dem, was du jetzt gerade da auch so skizzierst, also so, auch so eine Wertigkeit da einbaut, und das finde ich immer so, ja, also da sind ja die Geschmäcker verschieden, und da sehe ich immer auch eher sozusagen so eine Politik von Distinktion, ne? Also eine gewisse Bildungselite guckt dann halt so naserümpfend auf den Herr der Ringe und findet sich irgendwie ein bisschen geil dabei, und da kann ich nur sagen, ja, sorry, also.
Ja, das stimmt, also jetzt kommen wir wirklich an die Tiefe, auf eine andere Weise, als ich das gedacht habe. Ja, da muss ich mich jetzt schuldig bekennen.
Mhm.
Ja, das hat mit autobiografischen Zufällen zu tun, ja, aber auch mit sozusagen philosophisch-weltanschaulichen Überzeugungen. Ich möchte das jetzt sozusagen an einem Beispiel aus meinem aktuellen Leben erläutern. Ja, es gibt von meiner Seite eine Art intellektuellen Hochmut gegenüber, sagen wir mal, Kunstprodukten, künstlerischen Produkten, denen ich sozusagen keine Ernsthaftigkeit zubilligen kann. Komödien sind wieder was anderes. Also Komödien wirken aber bei mir auch nur, wenn sie sich als Parodien einer erlebbaren Wirklichkeit verstehen lassen. Nicht, wenn es einfach nur Fantasiegestalten sind, die Sachen erleben, von denen ich dann nicht sehen kann, was daran komisch ist. Mein Beispiel ist das folgende. Ein Kollege von mir ist ein großer Karl-May-Fan. Ja?
Hm.
Das ist mir ganz schwer verständlich.
Hm.
Ja, für mich ist...
Mir auch, aber aus
anderen Gründen. Ja, gut, aber Karl-May ist für mich, sagen wir mal, etwas, was man ernsthaft lesen kann, bis man 15 ist.
Mhm.
Ja? Und die Figuren sind alle problematisch.
Mhm.
Aber selbst wenn sie nicht problematisch sind, sind das ja also sehr schlichte, märchenhaftige Geschichten.
Holzschnittartig.
Ja, es ist auch alles so ein bisschen sehr vereinfacht und so. Aber nicht nur das, es sind ja auch so trivial erfundene Welten, dass ich denke, naja, also was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Und deshalb meine ich, ja, ich bekenne mich schuldig in folgendem Sinne. Ich möchte nicht das Gefühl haben, nur mal unterhalten worden zu sein.
Mhm.
Es wäre mir wichtig, also jetzt etwas pathetisch gesagt, irgendwas zu lernen.
Mhm.
Ja, irgendwas zu lernen. Und Ich will aber, und das lenkt uns jetzt zu meinem Blick auf Helden und Schurken zurück, ich will aber eigentlich nicht viel lernen aus diesen Gegensätzen zwischen Helden und Schurken, weil ich nicht glaube, dass es wirklich Helden und Schurken gibt. Mhm. Sondern ich halte Helden und Schurken für Hypostasierungen, für Erfindungen von Menschen, um sich selber Orientierung zu geben. Mhm. Und insofern finde ich das von vornherein problematisch. Ich glaube, die Gefahr bei Helden und Schurken Figuren ist, dass wir dazu neigen, sie für realistisch zu halten. Und sie sind das überhaupt nicht. Mhm. Also, dennoch gebe ich zu, ich habe da eine gewisse Wahrnehmungseinschränkung.
Ja, aber ich glaube, ich finde halt, das eine schließt halt das andere nicht aus. Man kann ja trotzdem auch was von denen lernen. Und auch, also ich meine, es gibt ja in Erzählwelten mehr als jeweils nur die zentral gesetzten Figuren zum Beispiel. Also, und man kann ja zum Beispiel sagen, also es gibt ja hunderttausende Interpretationen von allen Texten und so, genauso kann man den Herr der Ringe in erster Linie mal als eine, was weiß ich, grünpolitische Intervention in Wirklichkeitswelten der damaligen Zeit lesen, ne, wo es dann um sozusagen den Herr der Ringe, was weiß ich, als Reiseroman geht, als Naturroman oder, ne? Und dann ja, weiß man auch, wenn man diese Filme gesehen hat und auch wenn man jetzt diese Serie guckt, die gerade läuft, ohne diese Bildgewalt und die Ästhetisierung von Natur kommt das halt gar nicht aus, kommt diese Erzählwelt gar nicht aus. Wenn man also den Fokus zum Beispiel darauf legt, erschließen sich einem ganz andere Wahrnehmungswelten oder erschließen sich einem eine ganz andere Wahrnehmung dieser Welten, die da beschrieben werden. Aber das ist auch, wie gesagt, ja, ich verstehe das so, na klar, und ich bin da auch bei dir mit den Helden. Ich glaube, dass zum Beispiel man diesen Genres oft auch nicht gerecht wird, weil diese Genres, um die es da geht, also zum Beispiel Superhelden und Heldenerzählungen, die sind ja längst an einem Punkt, wo sie auch schon wissen, wir können jetzt nicht wieder die gleichen Geschichte vom ultimativen Guten und Bösen nochmal erzählen. Und deshalb tun sie das zwar teilweise sozusagen in diesem delusianischen Sinne, ne, dass sie halt Repetition, wie heißt es, with a difference, ne, also die Wiederholung mit einer Differenz halt machen, aber gleichzeitig auch teilweise natürlich schon längst an viel komplexeren Heldenfiguren angekommen sind, ne? Also der gebrochene Superheld ist längst sozusagen längst zentrales Topos, ne? Also es geht immer darum sozusagen eigentlich in den zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit dem Superheldentum zum Beispiel, meiner Meinung nach, geht es immer darum, auch sozusagen um die Bürde des Heldseins. Ne?
Ja, gut.
Und das ist dann halt schon natürlich eine ganz andere Erzählung von nur sozusagen den Möglichkeitsraum, durch die Gegend zu fliegen und Leuten auf die Nase zu hauen. Dass sozusagen Kinder und jüngere ZuschauerInnen das dann anders lesen und sozusagen erstmal fasziniert sind von diesem Möglichkeitsraum, der sozusagen mit dem konventionellen Heldentum einhergeht, davon fasziniert sind, geschenkt. So. Aber das heißt ja nicht, dass die Komplexität der Erzählung da aufhört. Und da, glaube ich, ist es immer so, erstens sollten wir ein bisschen mehr den Rezipientinnen vertrauen und dann, glaube ich, eben, was du gesagt hast, ist halt genau dieses Bourdieu'sche Ding, ne? Also es ist halt diese Distinktion, du bist halt ein Repräsentant eines gewissen bürgerlichen Milieus, einer gewissen Zeit, Produkt deiner Zeit, du fandest manche Sachen, fandet ihr halt sozusagen politisch progressiv genug und hip und da hat sich dann nicht viel dran geändert und deshalb waren die Beatles irgendwie super sexy und hot und sind es irgendwie immer noch und andere Sachen waren es halt nicht oder sind ignoriert worden und wurden dann später erst entdeckt und so weiter und so fort, ne? Und jetzt kann man halt über die Beatles auch sagen, ja, so revolutionär und super, also weißt du, also ne, das ist ja
sind alles, sie nicht,
es ist all, ja, also weiß ich, wäre ich jetzt der Letzte, der das irgendwie sagt, aber alles bedarf so einer Kontextualisierung und ich meine, ich finde im einfachsten Sinne ist es halt so, dass das dann teilweise spießig gefunden wurde oder halt billig oder eben zu einfach, zu unterkomplex und so, das dient dann eben der Distinktion und dann ist man auf einmal vielleicht doch viel weniger originell, als man denkt, wenn man halt dann genau diesen Mustern halt immer folgt und ja, und sich vielleicht auch nicht drauf einlässt. Aber das ist auch sozusagen, ist mir auch egal, muss sich auch nicht jeder drauf einlassen. auf Texte jenseits von Wirklichkeit oder die hauptsächlich über Heldenerzählungen funktionieren oder. Aber man kann diese Texte auch komplexer lesen, sozusagen in der Rezeption. Und man muss ernsthaft sagen, die Filme von heute oder die Erzählungen von heute sind sich natürlich ihrer ganzen Genre-Tradition bewusst und sind eben nicht alle nur nochmal der Ulysses nochmal erzählt oder weiß ich nicht.
Gut, okay, akzeptiert. Also ich akzeptiere, dass man auch die von mir als Beispiel hier eingeführten Fantasy-Erzählungen oder so etwas auch sehr viel komplexer rezipieren kann. Ja? Habe ich jetzt als eine Art Erkenntnisgewinn verbucht und komme jetzt auf mein Problem mit Heldentum überhaupt. Helden sind, wie ich eben gesagt habe, für mich deshalb problematisch, weil mit Heldentum so etwas wie eine Form von Autorität wieder eingeführt wird und ich als großer leidenschaftlicher Vertreter des Projekts Aufklärung bin gegen Autoritäten, ja, und finde auch, wir brauchen nicht Autoritäten. Etwas provokant könnte meine Maxime in dem Zusammenhang lauten, es wäre richtiger, sein eigener Held zu sein.
We don't need another hero.
Tina Turner. Ja, ja. Ja. Also es wäre wichtiger, sein eigener Held zu sein, als irgendwelche Figuren aus der Realität oder der fiktionalen Welt sich zum Vorbild und zum Heldentum zum Helden hochzustilisieren und sich daran auszurichten. Man sollte sich nicht an solchen Gestalten ausrichten, sondern an Werten, und diese Werte brauchen nicht in seltsamen Figuren sozusagen verkörpert zu sein. Das wäre sozusagen mein Grundprinzip. Dennoch, und darüber würde ich jetzt im zweiten Teil mit dir gerne reden, habe natürlich auch ich so etwas wie Helden. Und das ist mir unangenehm. Mhm. Allerdings habe ich nicht beliebig viele Helden. Und wenn ich spontan gefragt werde, könnte ich mir einen Helden vorstellen, dann wäre das auf jeden Fall bei mir, wäre das eine philosophische, ein Philosoph, ein Kollege. Ich sage ja gerne, einer meiner verstorbenen Kollegen. Hm. Und natürlich wäre der Held aller Helden Immanuel Kant. Hm? Hm. Und
wegen seines Rassismus einfach.
Ja, ja, das packe ich jetzt nicht mehr aus mit deinem Rassismus-Quatsch. Ja? Also, da haben wir uns ja schon mal unter dem Titel, glaube ich, Aufklärung drüber unterhalten. Ja. Und das fand ich, sagen wir mal, sehr einseitig von dir bewertet. Aber ich gebe ja zu, dass das ein bisschen seltsam ist, dass man so kritisch gegenüber Helden sich äußert, wie ich das tue und auch darauf beharre. Andererseits aber merke ich immer, auch in meinen eigenen Lehrveranstaltungen, ohne einen einzigen Hinweis auf Immanuel Kant kann ich keine einzige Veranstaltung machen. Mhm. Also ich habe da einen Superhelden sozusagen. Mhm. Aber in diesem Sinne ist das mein einziger Superheld. Es gibt aber auch andere Heldenfiguren. Eben hast du so beiläufig die Beatles erwähnt. Ja, da würde ich einen Unterschied machen zwischen sozusagen ein Fan von etwas zu sein und jemanden als Helden zu sehen. Mhm. Denn Helden haben auch immer etwas zu tun mit, ich möchte so sein wie der oder die. Nicht? Ich wollte nie sein wie einer von den Beatles. Aber ich bin ein Fan gewesen und mit Einschränkungen bin ich das auch heute noch, von dieser Musik. Mhm. Aber das hat natürlich auch etwas mit Nostalgismus zu tun und so. Aber ich bekenne mich zur Heldenverehrung bezüglich bestimmter Heroen des Geistes, so möchte ich sagen. Mhm. Und ich gebe auch zu, dass ich auch andere Helden kenne, aber das sind dann nicht Helden, die auch in diesen Fantasy-Welten eine Rolle spielen, sondern für mich ist ein typischer Fall von Heldentum der Einsatz von Menschen, die zum Beispiel vor gut einem Jahr bei der Flutkatastrophe ihre Zeit und ihre Arbeitskraft geopfert haben, um den Leuten an der A oder so oder
auch an Helden des Alltags.
Helden des Alltags. Mhm. Das ist für mich ein Konzept, was ich sehr schätze. Also damit kann ich etwas anfangen.
Okay, aber ich glaube, dann kommen wir nicht umhin zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Fandom, also Fankultur ja. und Fansein und Heldenverehrung.
Ja.
Und dann sozusagen, glaube ich, musste man da sich überlegen. Ich glaube, da sind wir uns nicht ganz einer Meinung, dass du, glaube ich, meinst, dass Heldenerzählungen implizieren, aber das müsstest du dann gleich nochmal entfalten bei dieser, was, wie du meintest, dass das in sozusagen den politischen Diskurs informiert, dass Heldenerzählungen implizieren, dass man sich an denen so orientieren will. Ja, ne? Ja. Weil, also ich glaube, bei den Helden des Alltags ist es ja tatsächlich so, dass man dann eine Bewunderung dafür empfindet, dass diese Leute etwas ganz Außergewöhnliches leisten, den Widerständen zum Trotz und auch sozusagen vergessen, dass sie oder für den Moment sozusagen nur für andere da sein
wollen. Ja.
Das sind ja so, normal sind das ja helfende Helden.
Ja, es sind so moralische Helden.
Moralische Helden, genau. So, und die halt, die halt dann einfach, aus was für Gründen dann auch immer sozusagen zur Hilfe ein und alles stehen und liegen lassen, ist das ja oft so. Und man dann, ja, also das sei jetzt, was weiß ich, bei der Aufnahme von Flüchtlingen und so,
ja,
das gibt's das ja auch und so. Also es gibt viele Formen von Alltagsheldentum und ja, und das, glaube ich, das sind alles so Unterschiede, die man halt da rein, die man ernst nehmen muss, sozusagen zwischen, da gibt es wahrscheinlich so Dimensionen des Heldentums und ich glaube, was ich nicht genau so sehe vielleicht bisher wie du oder was du mir noch erklären müsstest, ist halt, ob du denn meinst, sozusagen in die Figur des Helden ist halt automatisch eingeschrieben, dass man sich an der Heldenfigur orientiert. Dann würde ich nämlich sagen, für viele der Helden, die ich so kenne, auch so der erzählten Helden, ne, gilt das dann schon ja seit langer Zeit gar nicht mehr, weil das Genre eben von Heldenerzählungen selbst so, also so self-aware könnte man sagen, ne, diese eigenen Erzähltradition ist, dass diese Helden immer schon eindeutig als so komplex und gebrochen und kompliziert markiert sind, dass sie sozusagen gar nicht der eigentlichen Orientierung mehr dienen sollen. Also man könnte zum Beispiel an diese ganzen vermeintlichen, man könnte jetzt auch sagen, das sind keine Helden, sondern diese männlichen Hauptfiguren des Hollywood-Films ab der Mitte des 20. Jahrhunderts. Also die ganzen Detektive, die halt saufen, ne? Diese ganzen Western-Helden, die halt aber sozusagen keine sozialen Beziehungen aufbauen können und so. Die sind ja alle schon gebrochen. Also da soll ja niemand, da ist ja nicht, glaube ich, die zentrale eingeschriebene Intention, orientiert euch mal bitte alle an Clint Eastwood. Ne? Oder so. Also deshalb, ich glaube, das müsstest du mir erklären, inwiefern du meinst, also deine Befürchtung ist, dass sozusagen diese Heldenverehrung, die du darin meinst, jetzt feststellen zu können, dass es jetzt vielleicht viele Superheldenfilme gibt oder viel Fantasy oder Science Fiction, dass das unseren politischen Diskurs gerade irgendwie informiert.
Nee,
das musst du mir nämlich erklären.
Ah ja, ja, das mache ich dann sofort. Ich will nur noch etwas über Westernhelden gesagt haben. Ich glaube, man kann schon sagen, dass eine bestimmte Orientierung bei Heranwachsenden stattgefunden hat, im Sinne von, ja, ich möchte genauso stark und so tapfer und so furchtlos sein und reiten können wie ein Westernheld, ja. Also insofern hat man dann auch Cowboy-Kostüme getragen und so
weiter. Klar, aber das ist ja dann, genau, aber das gibt es Western und Neo-Western und Italo-Western und so, das ist ja dann alles.
Das ist sehr komplex.
Genau, das wird dann komplizierter. Also das ist ja dann wieder eine Sache, dass sozusagen der Rezeption. Denn dass dann Kinder Clint Eastwood gucken und denken, sie wollen auch so ballern können wie Clint Eastwood, die gucken halt den Film auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wenn man den aber eigentlich gucken würde, kennt so ein bisschen die Genre-Tradition, dann sieht man da was ganz anderes. Dann ist das eben nicht so wie frühe John Wayne-Western.
Verstehst du? Okay, ja, verstehe ich. Komme ich aber jetzt zu meinem politischen Problem mit der ganzen Sache. Ich glaube, Folgendes beobachtet zu haben. Und das mache ich jetzt an konkreten Beispielen, aber nur so angedeutet, weil jeder kennt das ja. Dass es, Leute, es durchschauen uns das ein. Ich finde, das Hauptproblem mit Helden und Schurken in der aktuellen politischen Diskussion und auch in der aktuellen politischen Realität nicht sozusagen die Helden und Schurken an sich sind, sondern dass im Diskurs darüber diese Heldenverehrung stattfindet. Man stellt sich mal Folgendes vor. Gut, sagen wir mal, Donald Trump ist ja ein höchst problematischer Charakter auf allen Ebenen. Mhm. Auf der psychischen Ebene, auf der sozialen Ebene, auf der politischen Ebene, auf allen ein Charakter, mit dem ich, ein Mensch, mit dem ich privat nichts zu tun haben möchte. Ja? Aber in einem demokratischen System wird eine so problematische Figur von Millionen von Menschen wie ein Held verehrt. Mhm. Und es gelingt ihm, andere Mitbewerber sozusagen mit dem Schurkenprädikat auszustatten. Also, das Problem für mich ist, dass es möglich ist, in einer Zeit, in der man meint, die Leute sind gebildet und aufgeklärt, mit einem solchen, als ein solcher Charakter sich zu einem politischen Helden zu stilisieren, der sehr, sehr viele Menschen in Begeisterungsstürme bringt und viele Millionen Menschen dazu bringt, ihnen ein verantwortliches Amt zuzuschreiben. Und das gilt nicht nur für Donald Trump. Das gilt zum Beispiel auch für diesen unmöglichen Johnson, der eine Zeit lang in Großbritannien eine wichtige Figur hat und der ja eigentlich eine Art Clown ist. Ja. Es gilt auch noch für andere Leute, die man nicht
erwähnt. Putin ja bestimmt auch, oder?
Putin natürlich auch. Ne? Ja. Und insofern sage ich, wenn in der politischen Diskussion eine solche Heldenverehrung und Schurkenverachtung stattfindet, zeigt das in meiner Sicht, dass die kritische Distanz, die für die Aufklärung eigentlich der wichtigste Punkt ist in der politischen Diskussion, die kritische Distanz des mündigen Bürgers vollkommen weggespült wird. Mhm. Und diese Art von ich sag mal, ich glaube, dahinter steckt eine Sehnsucht danach, einen Helden zu haben, eine Autorität zu haben, die einem die Welt erklärt und die einem hilft, sozusagen aus seinen Verlegenheiten herauszukommen. Und ich habe ja mich sehr beschäftigt mit diesen ganzen Umtrieben nach der für Donald Trump verlorenen Präsidentschaftswahl und dem Sturm auf das Kapitol. Da wurden Sachen gesagt von seinen Verehrern, die wirklich daran erinnerten, dass der quasi einen Erlöserstatus hat. Ja. Und dass man für ihn sogar sterben würde und so etwas. Das alles hängt zusammen mit einer Sehnsucht nach Heldentum. Und diese Art von Sehnsucht nach Heldentum finde ich höchst gegenaufklärerisch. Mhm. Und es ist mir deshalb sehr verdächtig. Und dann frage ich mich, wäre es nicht gut, man würde insgesamt dieses Schema Helden und Schurken als höchst problematisch betrachten und so diskutieren. Das ist sozusagen mein Problem mit dieser ganzen Geschichte.
Okay, ja, okay, das verstehe ich. Also das leuchtet mir ein. Aber ja, aber die Frage ist halt, genau, also ja, das leuchtet mir ein, aber es ist natürlich trotzdem die Frage, was ist eine sozusagen, also ob diese, wie diese Sehnsucht nach diesen Helden tatsächlich zusammenhängt mit so den Erzählmustern. Also ich kann das voll nachvollziehen, also ich glaube auch, dass ein Problem der amerikanischen politischen Kultur eben ist, dass sie sich ja schon länger zu Nutzen machen weiß, oder dass gewisse Akteure sich zu Nutzen machen wissen, oder wissen, sich zu Nutzen zu machen, dass es eben gewisse sozusagen Hollywood, tradierte Hollywood-Erzählungen gibt, ne? Und dieser Held, der Außenseiter als Held, ne? Dieses, was ja am Anfang für den Trump so wichtig war, dieses Draining the Swamp, also da kommt jetzt diese singuläre Figur, ne, der mit dem System nichts zu tun hat, und so äußert ja Hollywood oft Systemkritik, ne? Also in so diesen Einzelkämpfer-Typen, ne, die dann so einen Heldenstatus haben, die aber natürlich oft, glaube ich, also da braucht man eine sehr simplifizierende Lesart schon, um diese Figuren, auf die dann Trump implizit Bezug nimmt, um die sozusagen einfach heldenhaft zu finden, sondern ich würde immer sagen, die müsste man sich dann mal genauer angucken. Also man hat dann tatsächlich ein Problem mit der Lesart, und das mag damit tatsächlich wiederum mit der Sehnsucht zu tun hat, dass man vielleicht eine einfachere Welt will, als sie sich gerade als die, mit der man sich gerade sozusagen wiederfindet, ne? In der man sich wiederfindet und mit der man sich konfrontiert sieht. Und dann, ja gut, und dann gibt es natürlich andere Faktoren, warum das, sage ich mal, jetzt in den USA auf eine Art und Weise funktioniert, wie das ja bei uns zum Beispiel längst nicht der Fall ist. Also weil wir, ich meine, also guck dir die Erzählungen über Christian Lindner, Robert Habeck und auch Herrn Scholz an, oder Frau Baerbock. Da gibt es sicherlich auch Leute, die verteufeln, und da muss man auch aufpassen, dass die, da würde ich ja vor allen Dingen sagen, dass man besonders aufpasst, dass sie nicht alle zu widerlichen Schurken gemacht werden. Und gleichzeitig ist es natürlich so eine richtige Heldenverehrung, glaube ich, ist nicht unser Problem gerade in deutschen politischen
Diskurs. Bei uns nicht, aber in der westlichen Welt gibt es das sehr.
Gibt es das schon? Ich sage auch nicht, dass es so ist. Und ich glaube, dass es natürlich immer, dass das Problem der Vereinfachungen dieser Erzählungen, das gibt es immer. Ne? Aber ich frage mich tatsächlich, ob das sehr viel damit zu tun hat, dass es sozusagen, also wie sich das zu anderen Heldenerzählungen verhält, ja, oder ob das nicht einfach viel damit zu tun hat, dass Vereinfachung und sozusagen, und auch übrigens affektive Vereinfachung, dass man jemanden entweder super geil und uneingeschränkt geil finden will oder gut, oder halt verteufeln will, ne, dass das nicht tatsächlich die Orientierung in der Welt halt einfacher macht, ein Stück
weit. Ja, ne? Also gut, das kann ich aufgreifen. Also mein Hauptproblem mit dem Verhalten der Massen, sage ich jetzt mal, kann ich unter den Titel Selbstentlastung bringen. Mhm. Ja? Ich habe folgenden Verdacht. Mündigkeit im Sinne von für sein eigenes Leben und für die Lösung der aktuellen Probleme selbst Verantwortung zu übernehmen, ist anstrengend. Man kann sich entlasten, indem man jemanden erfindet oder jemanden zuschreibt, dass er das alles oder sie das alles erledigen wird. Und dann wird dieser Mensch sozusagen übermenschlich wahrgenommen. Und dann werden alle Hoffnungen, Sehnsüchte und Erwartungen auf diesen Menschen projiziert. Und dessen Gegner sind dann per Definition dann die Schurken. Mhm. Ja? Und wenn dieser Mensch dann selber sich selber auch noch als Held präsentiert und seine Kritiker als Schurken präsentiert, und das wird dann mit einer großen Naivität von vielen, vielen Menschen, die eine Schulbildung haben und so weiter, wahrgenommen, dann zeigt das für mich als Vertreter des Projekts Aufklärung ein beunruhigendes Gesicht, nämlich, dass auch 250, 300 Jahre nach Beginn dieser Bemühungen noch vieles nicht erreicht ist. Das durfte nicht sein. Es dürfte nicht sein, dass man wie ein Kind an den Lippen eines Menschen hängt, der jetzt nicht mehr wie die Könige im Mittelalter von sich beansprucht, dass er Gott gesandt ist, sondern von dem dann die Verehrer sagen, er sei quasi eine messianische Figur.
Genau, diese Erzählung gibt es ja auch bei Donald Trump. Ja, also in dieser QAnon-Erzählung ist das ja zentral, das ist sozusagen der anogöttliche. Da, ich glaube, klar, da kommen viele sozusagen auch verschwörungstheoretische Erzählungen dann zusammen und haben zu so einem erzählerischen Super-GAU geführt. Aber ja, nee, das verstehe ich total, dass das irgendwie so ist. Ich glaube, dass es natürlich so sehr viele begünstigende Faktoren gibt. Also die Komplexität der Welt ist eins, ne? Ja, vielleicht ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit, so nennt Habermas das. Ich habe jetzt keine Zeit, in meine ganze Habermas-Kritik hier zu gehen. Aber das sicherlich, dann, ich glaube, auch so eine es hat auch so eine affektive Dimension, dass, glaube ich, dass man die Leute emotional, auf der Emotionsebene sehr gut abholen kann und muss heutzutage, und sie dann das Denken teilweise aufhören. Und ich weiß halt nicht, ob das voraufklärerisch ist oder gegenaufklärerisch, aber wahrscheinlich ist es. Es ist halt vielleicht auch eher so eine perverse Figur vielleicht von einer Romantik, also dass das Herz das Hirn ausschaltet, ne, bei vielen von denen. Und dann glaube ich sozusagen für die USA gilt natürlich auch, ist natürlich die Polarisierung des politischen Systems ein Riesenproblem. Ja, gut, also, dass du super auch viele, wenn du immer sagst, die Massen und so, ich wäre vorsichtig, nicht alle, die Trump gewählt haben, wählen in dem einen Helden, sondern tun das aus reinem politischen Kalkül, weil sie niemals die anderen wählen wollen. Aber das ist, glaube ich, trotzdem wichtig, weil das so ein bisschen diese Erzählung relativiert von, jetzt ist es irgendwie alles aus, weil die Leute fallen alle auf diesen Con-Artist rein. Und ich glaube, das ist natürlich so. Das ist halt ein Schwindler und das ist ein Performer so und das sind viele andere auch. Also ich glaube, Putin ist da ganz ähnlich. Da kommt dann halt die Macht der Medien mit rein und aus verschiedenen Gründen, glaube ich, haben ja sowohl, Trump hat halt super viel, hat er ja selber immer gesagt, unbezahlte Wahlwerbung bekommen und Putin macht das, glaube ich, nochmal eine Ecke krasser, indem er einfach ganz aktiv da, also in die Partei da auch ganz aktiv und interventionistisch vorgeht, genau wie Xi Jinping in China oder so, glaube ich, da ist also mit der Medien- und Meinungsfreiheit, ist das ja nochmal eine andere Nummer, ne, also, und dann hast du natürlich, wenn Leute halt nur eine Erzählung hören, dann ist es, glaube ich, auch, wird es auch nochmal disproportional schwerer, sich der zu entziehen, ne? Weil man kann das natürlich so sehen, ich glaube, also ich kenne jetzt die russischen Medien nicht so gut, ich lese auch kein Russisch, aber von was man so in der Berichterstattung erfährt, gibt es da natürlich, also es gibt keinen Raum für Kritik an dieser Person und dann wirkt die schnell heldenhaft so, ne?
Ja, deshalb habe ich ja gesagt, für mich ist das Erschreckende, dass so etwas in demokratischen Systemen möglich ist. Mhm. Also bei diktatorischen Systemen sehe ich durchaus, dass hier Manipulation leicht ist. Mhm. Aber es geht ja gewissermaßen, wenn ich das so sagen darf, um Selbstmanipulation. Mhm. Ja? Klar, das politische System in den Vereinigten Staaten, sagen wir mal, fördert Polarisierungen. Aber das Erschreckende aus meiner Sicht ist eben, wie kann man, also kann ich eine folgende Frage formulieren, wie kann man so naiv sein? Mhm. Ja, und nun gilt das natürlich nicht für alle Trump-Wähler, aber es gilt doch für die doch einigermaßen große Fangemeinde. Mhm. Ja, und die ja auch aktiv sind und noch immer darüber twittern, dass der Wahlsieg gestohlen
wurde. Naja, und in der Partei natürlich hat er auch super viel Rückhalt immer noch.
Ja, und das ist doch. Also für mich, der ich so leidenschaftlich diesem Projekt Aufklärung anhänge, ist das Schrillen da aller Alarmglocken. Und diese Alarmglocken sagen, hier wird gegen das Streben nach Mündigkeit agiert mit einer gewissen Leidenschaft, die man unter den Titel Selbstentmündigung bringen könnte. Und das hat zu tun mit einer Kultivierung von Heldentum und einer Gegenkultivierung von Schurkentum. Und deshalb ist das aus meiner Sicht eines Aufklärers ein sehr problematisches Konzept. Und man sollte deshalb, also aus meiner Sicht, sollte man sehr kritisch umgehen mit Figuren, die Helden oder Schurken genannt werden. Das ist sozusagen der tiefe Sinn meiner Irritation.
Ja, man könnte, also ich meine, verstehe ich, und vielleicht ist das so dieses, ich meine, bei Latour, in diesem Wir sind nie modern gewesen, geht es ja darum, wie das sozusagen für die Wissenschaftsgeschichte eben gilt oder nicht gilt, ne, diese Erfindung der Naturwissenschaft als, also was die Effekte davon waren, dass wir vielleicht nicht in dem Maße modern waren, wie wir uns das immer erzählen, ne? Und vielleicht gilt das auch so für das Austreiben dieser vormodernen Geister, ne? Und ich glaube, das hat eben, also sowas, was du gesagt hast, so eine Sentimentalität, so eine und der so ein Wille zum Selbstbetrug, ne? Ich glaube, dass der, also das, vielleicht hat das auch tatsächlich was mit den Affekten zu tun,
ja,
dass
das
man,
glaub ich,
ne? Dass man sich dann halt eben abholen lässt und und ich finde das genauso, für mich ist das auch eines sozusagen der größten, also ich kann es auch einfach nicht erfassen, einfach was da abläuft. Und zwar deshalb nicht, weil ich finde, es gibt kaum ein banaleres Beispiel als dieses Duo aus Boris Johnson und Donald Trump, wo man so denkt, das könnt ihr könnt denen doch nicht ernsthaft auf den Leim gehen.
Ja.
Das ist ja auch noch schlecht, also ist ja auch noch alles
noch schlecht
gemacht, ne? Es ist alles offensichtlich und schlecht. Ihr könnt den, ne? Also das ist für mich auch so das Irritierende, dass es halt in so einem Maße furchtbar ist. Also dass die Heldenstilisierung im Prinzip eigentlich so im Keim müsste scheitern,
ja,
ne? Dass man sich einfach nur fragt, wie kann es sein, dass diese Erzählung aufrechterhalten werden kann, sozusagen bei allem, also rational, ja, Beweisen des Gegenteils. Und da glaube ich, das kann man nur erklären mit, dass die Leute im Prinzip eine Heimat suchen und sie,
ja,
dann finden in diesen, ja, kultartigen, ne, also
genau,
diese QAnon-Verschwörungserzählung, da ist man dann halt jemand.
Ja.
Genauso wie diesen anderen Verschwörungserzählungen, wenn man halt einer von den 5 Leuten ist mit dem YouTube-Kanälen zu dieser flachen Erde. Ne?
Ja.
Also und die sind ja alle dabei, das ist ja das Wichtige. Diese ganzen Erzählungen, die es vorher gab, sei es dieses Tea Party-Movement, diese Flat Earther, diese Chemtrail-Leute und so, das ist ja jetzt diese QAnon-Community im Prinzip geworden. Da gibt's ja Durchlässigkeiten und Genealogien und so. Aber das, ich sehe das genauso wie du. Also, du siehst es halt immer ganz stark. Also, ich betrifft es in dem Sinne mehr. Es ist natürlich für dein Projekt,
ja,
Aufklärung halt so ein Problem darstellt. Und ich mir denke, ja, das ist halt, das Projekt Aufklärung ist halt nie so vollzogen oder,
ja,
komplett und auch nicht so, also auch nicht ohne seine eigenen inneren Verwürfnisse,
ja,
gewesen. Und deshalb glaube ich, nochmal ist das ja mein Plädoyer immer zu sagen, ich würde an dieser Meistererzählung von dieser großartigen Aufklärung dann eben da wäre ich, es ist eben ein gutes Beispiel dafür, dass ich das nicht gut aufrechterhalten
kann. Ja, lasse. Also ich hab da ja jetzt im Sommer auch Erkenntnisse gehabt.
Mhm.
Die stimmen jetzt überein mit dem, was du mir gerade nahelegst. Ich glaube, man muss realistischerweise Folgendes sagen. Aufklärung und Gegenaufklärung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Und das eine ist nicht zu haben ohne das andere. In jedem Aufklärungsprojekt steckt das Potenzial einer Gegenkraft.
Mhm.
Und das, also jetzt für die moderne Zeit ist das von dir auch schon angesprochene romantische Epoche ja die erste große Gegenbewegung gegen die Aufklärung des 17. und 18. Jahrhunderts. Ich habe das jetzt wirklich mal erforscht. Das ergibt sich gewissermaßen auf dialektischem Wege. Also in dem Maße, wie ich Aufklärung betreibe, provoziere ich auch die Gegenaufklärung. Und insofern kann man sagen, ja, das, was man linke Politik nennen könnte, und die linke Politik ist in meiner Sicht immer eine, die sich an diesen Aufklärungsidealen orientiert, ja, provoziert immer auch Gegenpolitiken. Und deshalb sollte ich mich nicht wundern, dass das auch passiert, bezüglich der politischen Dimension, Dennoch finde ich das Maß, und jetzt komme ich jetzt tatsächlich auf mein Lieblingsthema zurück, ja, das Maß, in dem das jetzt in der westlichen demokratischen Welt erlebbar geworden ist, erschreckend. Ja, also, dass es immer mal wieder auch Einbrüche gibt in der Verwirklichung des Projekts, damit hat man ja gerechnet. Ja. Aber dass es jetzt solche drastischen Ausmaße angenommen hat, das ist schon ein bisschen, ich will nicht sagen entmutigend, aber doch ernüchternd. Mhm. Und jetzt habe ich noch immer nichts über Roberto Baggio gesagt.
Wir haben beide noch nicht genug über Roberto Baggio gesagt. Ja, aber ich meine, gut, ist ja, ja, und auch nicht über Geschlecht und so. Also ich glaube tatsächlich, dass es, ja, also das natürlich, es gibt auch so eine pädagogische Dimension, ne, von so einer erzieherischen Dimension von Heldentum, gerade so, also als sie noch so relativ unkritisch und unreflektiert aufgetaucht ist, als wir jetzt Kinder waren, man sieht das auch heute immer noch bei Kinderbüchern, dass, also wenn man mal sucht, gibt es ein Kinderbuch, wo ein kleiner schwarzer Junge ein Held ist oder wo, was weiß ich, ein kleines schwules Tier ein Held ist oder so. Gibt es genug Kinderbücher, wo es kleine weibliche Helden gibt, ne? Dann klar, Pippi Langstrumpf fällt einem immer ein und so, aber da gibt's halt, das ist schon echt auch nochmal interessant so zu bemerken, das ist jetzt, glaube ich, da gibt's jetzt schon, also eigentlich im Prinzip einen eigenen Markt auch von Leuten, die sich da rangesetzt haben in jüngerer Zeit, aber so für die große Populärkultur der Zeit, in der ich groß geworden bin, war, das, wenn man so rückblickend darüber nachdenkt, diese Genderung schon krass. Rambo, Rocky, Marty McFly und also diese Helden unserer Jugend, da musste man als Junge gar nicht lange suchen. Und diese weiblichen Helden, das waren dann eher so, ja, verliebte Mädchen, die den Footballspieler Quarterback gut fanden oder so. Also ich vereinfache das jetzt sehr, aber das ist sicherlich auch eine Dimension. Und da glaube ich, da gibt's auch, also das hat schon auch für eine ganze Generation, das erzieht halt junge Männer auch in einem gewissen Stil und mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Welt und so. Und
ja, das meint ihr auch nicht im Besseren.
Ja, und das ist sicherlich auch sowas, was dann ganz extrem in so einer Figur von Donald Trump, der einfach denkt, ihm stünde das einfach alles zu, egal wie sehr er sich verhält wie die Axt im Walde. Gut, aber das sind, glaube ich, Sachen, da, genau, da, das ist jetzt nicht, ich glaube, ich mein Hang war ja immer zu so Helden, die ich immer schon als komplex begriffen habe. Und das fand ich eben auch das Besondere bei Roberto Baggio, weil er ja schon eben, also er teilte meine Lebensgeschichte mit der Knieverletzung und dann aber die Konversion im katholischen Italien, konvertiert er dann zum Buddhismus und ist dann halt Buddhist und verschießt dann auch noch sozusagen im besten buddhistischen Stil den finalen Elfmeter.
Ja gut, das ist ja sozusagen dann noch der Held wird erst dann zum wirklichen Helden, wenn er auch noch ein tragischer Held
ist. Irgendwann ein tragischer Held. So ist das eben bei Baggio für mich auch immer gewesen. Und ja, also deshalb, genau, und ja, und alles andere, glaube ich, da gehe ich schon auch mit einer Distanz, also mit einer Distanz zwischen mir und Text einfach an diese Helden ran. Also es ist halt nie so, dass ich das Gefühl habe, so willst du sein oder so bist du oder so wärst du besser.
Gut, also umso besser, aber du bist auch ein Intellektueller. Ja. Aber verstehst du, meine Beunruhigung ist ja, wie wirken diese Heldenerzählungen auf die große Masse? Und da habe ich eben folgende Befürchtung. Je positiver dieses Konzept des Helden besetzt wird, umso leichter haben es eben Figuren wie Donald Trump und dieser lächerliche Johnson und Putin. Nämlich, sie erfüllen dann ein Muster, das in den Leuten erzeugt worden ist. Und was bei den Leuten die Hoffnung oder gar die Sehnsucht erzeugt, dass es doch so etwas auch in der Wirklichkeit geben sollte. Ne? Und ich nehme das auch ganz ernst, was du eben sagtest, dass die männlichen Helden deiner Jugend waren zahlreich. Und die prägen doch auch die Vorstellung davon, wie man eigentlich sein sollte. Ja? Und dagegen möchte ich mich verwahren. Ja? Ich möchte nicht, dass die Leute denken, man soll sich an Helden dieser Art orientieren. Man soll sich überhaupt nicht an Helden orientieren und man soll den Begriff des Schurken auch sehr problematisieren. Und wenn du sagst, ja, ich als Intellektueller, ich sehe, dass diese Gebrochenheit eigentlich eher im Vordergrund steht, dann sage ich, ja, schön, dass das für dich gilt, aber offensichtlich gilt das für sehr viele Leute nicht. Denn sonst könnten die nicht zu so einer Art von peinlicher Heldenverehrung von Vollidioten kommen. Mhm. Verstehst du, das ist die Sorge. Und ich frage mich, was bedeutet das für die Zivilisierungs- und Kultivierungsleistung, von der ich geglaubt habe, die hätten wir jetzt seit 2,5 Jahrhunderten schon ganz schön vorangebracht. Und dann denke ich, naja, also so viel haben wir noch nicht geleistet, wenn das möglich ist. Hm. Ja, insofern ist für mich dieses Helden-Schurken-Konzept auch eine Art Hinweis darauf, wie problematisch oder wie schwierig das Projekt Aufklärung ist, dem ich mich verschrieben habe.
Ja. Gutes Schlusswort.
Ja, finde ich auch. Ich bin jetzt auch ganz traurig, durch meine eigenen Reden ganz traurig geworden. Aber ich habe sehr viel gelernt. Also das muss ich auch sagen. Ich habe sehr viel gelernt und ich sehe, dass man unter kulturtheoretischen Gesichtspunkten auch unter so dann interpretationstheoretischen Gesichtspunkten da differenzierter mit Phänomenen umgehen soll, dass ich das getan habe. Aber eben, ich war betroffen von diesen Heldenverehrungen.
Nachvollziehbar.
Gut.
In dem Sinne, Leute.
Ja, machen wir mal Schluss für heute, sagen wir Tschüss.
Tschüss.